Sehr geehrte Damen und Herren, gerne möchte ich Sie herzlich willkommen heißen zur heutigen Veranstaltung Philosophie der Biologie, welche im Rahmen der Reihe Nachdenken über Naturwissenschaft durch den Verein Philosophie.ch durchgeführt wird. Und als Präsidentin des Vereins, mein Name ist Anja Leser, möchte ich mich sehr herzlich bedanken, dass Sie heute gekommen sind, derart zahlreich. Das freut mich sehr. Ich möchte mich auch bedanken bei der Cogito Foundation, welche diese Reihe ermöglicht hat. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass Frau Löttgers, Herr Scholl und Herr Professor Rehmann-Suter die Zeit finden konnten, heute bei uns zu sein und uns in die Philosophie der Biologie einzuweihen. Bevor wir mit dem Einführungsvortrag von Herrn Rehmann-Suter anfangen werden, möchte ich Sie auf die Feedback-Formulare, die bei einigen von Ihnen auf den Tischen liegen, hinweisen. Ich möchte Sie sehr bitten, diese uns ausgefüllt, wenn möglich, zurückzugeben. Auf diese Art und Weise können wir beweisen, dass die Veranstaltung auf Interesse gestoßen ist und ermöglichen uns damit auch in Zukunft weitere Veranstaltungen wieder durchführen zu können. Vielen Dank und damit möchte ich gerne das Wort an Herrn Rehmann-Suter weitergeben.
Vielen Dank, Frau Leser. Meine Damen und Herren, ich bin gebeten worden, mich kurz vorzustellen vorher. Also das sehen Sie, ich bin in Lübeck, mache Ethik vor allem, aber auch Theorie der Lebenswissenschaften. Und Lebenswissenschaften ist breit verstanden als Biologie und Medizin. Ich habe selber ein Molekularbiologie-Studium zuerst gemacht und dann als Zweitstudium Philosophie und Soziologie, arbeite auch mit qualitativen empirischen Methoden, um quasi empirische Bioethik zu machen. Und die Philosophie der Biologie ist mein Steckenpferd immer noch geblieben. Ich habe gemerkt, es hat sich ein In eingeschlichen in meinen Titel, das habe ich mir ganz bewusst da. Eigentlich heißt es ja Philosophie der Biologie. Das hat die unangenehme Konsequenz, dass wir jetzt alle Biologen sind für den Moment. Aber vielleicht ist es gar nicht so daneben, weil wie die Philosophie ja auch die Biologie vielleicht etwas ist, wo alle, die sich für das Lebendige interessieren, für die Zusammenhänge, auch partizipieren können. Eine partizipative Biologie, die nicht nur auf die beschränkt ist, die ein akademisches Studium hinter sich haben oder vielleicht forschen in der Biologie. Das wäre schon ein erster Punkt, Philosophie der Biologie. Was ist eigentlich das Biologie als soziales Phänomen? Das habe ich gar nicht geplant zu sagen. Ich habe 8 Punkte, geschuldet der Zeit. Ich sollte in 30 Minuten fertig sein. Ich lese sie nicht vor. Ich beginne sogleich mit dem ersten. Die erste Hälfte ist ein bisschen, um zu erklären, wie ich das Verhältnis zwischen Biologie und Philosophie sehe. Zuerst mal gibt es einfach Phänomene in der Biologie, die Biologie zutage bringt, die dem durchschnittlichen Auge verborgen bleiben, die einfach erstaunlich sind, die einfach zum Staunen anregen, die faszinieren, die zum Nachdenken anregen, wo wir uns fragen, wie ist das möglich? Hier Dictyostelium discoideo, das ist eine soziale Amöbe, die lebt einzellig unter den Lappen im Wald, wo es feucht ist, die kriechen herum, fressen als Einzeller, plötzlich finden sie sich und strömen zusammen, bilden einen viel größeren multizellulären Organismus, den man hier sieht, richten sich auf, bilden so einen Pilz mit Fruchtkörper, der macht Sporen. Die Sporen schlüpfen aus und sind in der Amöbe und können sich auch teilen, haben einen einzelligen Lebenszyklus. Wie ist es möglich, ein ausdifferenzierter multizellulärer Organismus aus Einzellern, sind wir das vielleicht auch? Wir sind ja auch Mehrzeller. Nur unsere Zellen können das nicht, was die Amöben können, aber trotzdem haben wir auch solche Zellen in uns, die weißen Blutkörperchen zum Beispiel, die können durch Gewebe durchschlüpfen. Und sind bei der Immunabwehr tätig, gehören zu uns, zu unserem Körper. Wir sind gar nicht nur das, was wir sehen, wenn wir uns so von Angesicht zu Angesicht sehen. Schwarmintelligenz bei Vögeln, bei Fischen. wiederum die Zellen. Heute weiß man, dass man jede Körperzelle nehmen kann und biochemisch entsprechend manipulieren. Das ist ziemlich komplex, aber das kann man. Man kann sie wieder in einen totipotenten Zustand zurückführen und mit ziemlich viel Manipulation, mit Hilfe von Helferzellen, dazu bringen, einen vollständigen Embryo auszubilden. Meine Damen und Herren, wir bestehen alle aus Zellen, die alle Zellen, nicht nur die Keimzellen nach Befruchtung, sondern alle Zellen theoretisch mit einem ganzen Organismus leben können. Ja, die Evolution, wie ist es möglich? Also, das ist eine erste Verhältnisbestimmung. Die Biologie bringt Phänomene zutage, die uns faszinieren und zu Fragen anregen. Das zweite ist, die Biologen sind ja normalerweise nicht direkt am Philosophieren. Das muss man ihnen manchmal zeigen, dass in ihrem Metier eben auch philosophische Fragen versteckt sind. Und ein bewährtes Mittel ist, einfach konstant immer wieder warum zu fragen. Also ich mache ein Beispiel. Wir werden älter. Warum? Die Zeit läuft und der Organismus altert. Warum? Das ist eine Strategie evolutionärer Fitness, würde ein Biologe in scharfsinniger Grube vielleicht sagen. Warum? Das Leben ist eine dynamische Existenzform, hat nicht statisch, ja, man kann wieder fragen, warum? Das ist einfach so. Und der Philosoph würde dann fragen, ja, warum ist etwas einfach so und nicht vielmehr nicht? Oder? Also wir sind mit einer konstanten Kette von warum, kommen wir unweigerlich in den Bereich der philosophischen letzten Fragen. Also die Philosophie würde ich bestimmen als eine Disziplin, die nicht mehr in eine andere Disziplin wechseln muss, wenn sie mit warum immer weiter fragt, wenn es sich um letzte Fragen handelt. Sie hat ihre eigene Reflexionskompetenz in sich und hat quasi nichts mehr über sich oder unter sich. Ich bevorzuge das, die Metapher des weiter unten als weiter oben, aber das ist schon eine Sache. Eine These: Es gibt keine Beschreibung ohne Ethik. Ethik hat eine Priorität. Das ist in der Philosophie absolut nicht Konsens, da vertrete ich eine Minoritätsmeinung, allerdings Emmanuel Levinas meint es auch. Aus guten Gründen und eigentlich ähnliche Gründe, die ich auch habe, aber ich möchte sie etwas einfacher erklären als bei Levinas. Bei mir ist es, dass ich sehe, dass wir, um überhaupt im Reich des Lebendigen beschreiben zu können, beobachten und beschreiben zu können, wir eine Reihe von Entscheidungen schon unbewusst oder vorbewusst oder vortheoretisch gefällt haben müssen, um eine Beschreibungsbeziehung zu bekommen. Die Biologie setzt eine objektive Beziehung zu diesen beschriebenen Wesen voraus. Und wenn der Biologe Sie als Subjekt beschreibt, wird er Ihnen als Subjekt notwendigerweise nicht gerecht. Kann nicht gerecht werden, weil er für das Subjekt keine Antennen hat. Das zeigt an einem relativ simplen Punkt, aber deutlichen Punkt, dass diese vortheoretischen Entscheidungen nicht harmlos sind. Wir machen schon etwas mit den Dingen, bevor wir anfangen, Biologie zu betreiben. Die Biologie, wie wir sie kennen, ist eine Naturwissenschaft im modernen Sinn. Die Naturwissenschaften im modernen Sinn, das kann man von Galileo Galilei die ganze Kette durchsehen, sind nur möglich mit einer bestimmten Beschreibungsbeziehung. Galileo Galilei hat in bekannter Weise ja gesagt, es gibt der Natur ist in der Sprache der Mathematik geschrieben. Also man erwartet etwas von der Natur, heute würde man es vielleicht nicht mehr so unterschreiben, man erwartet etwas von der Natur, soweit schon, immer noch heute, dass sie auf eine bestimmte Art funktioniert und zusammengesetzt ist und eben jetzt im Fall der naturwissenschaftlichen Biologie sich aus Objekten zusammensetzt. Das ist nicht selbstverständlich. Ich nenne das Beschreibungsdispositive, anknüpfen an Foucault, oder vorprädikative Entscheidungen in Anknüpfung an Husserl, oder früher habe ich von vortheoretischen Entscheidungen gesprochen. Deshalb, weil es in der Philosophie auch um die Reflexion dieser vortheoretischen Entscheidungen geht, ist die Ethik prioritär. sie muss eigentlich schon einsetzen, bevor die Biologie anfängt. Macht sie natürlich tatsächlich in der Wirklichkeit nie. Die Biologen machen das ohne Ethik, aber wir können quasi reflexiv wieder dahinter zurückkommen. Jetzt, auf diesem Dia habe ich so ein bisschen eine Übersicht über verschiedene Verfahrensweisen der Philosophie der Biologie. Jetzt kommt wieder diese Genitiv da. Philosophie würde ich jetzt mal bestimmen als ein Bereich, wo es um die argumentative Einlösung von Geltungsansprüchen geht. Es geht um Argumente. Wir können nicht einfach Argumente behaupten, sondern wir müssen sagen, weshalb wir etwas finden. Wir können uns gegenseitig herausfordern und sagen, nee, das glaube ich nicht. Gib mir bitte den Grund an. Und dann kann man über diese Gründe nachdenken und manchmal auch streiten. Das ist Philosophie. Die Biologie, wie gesagt, eine naturwissenschaftliche Disziplin, allerdings nicht nur eine, muss man, wenn man das ein bisschen mit offenem Auge macht heute, nicht nur eine Disziplin, sondern eine ganze Familie von Disziplinen, die auch methodisch ganz anders arbeiten, wenn sie die naturgeschichtlich arbeitende Evolutionsbiologie oder Conservation Biology nehmen, dann arbeiten die mit anderen experimentellen und Beschreibungsmethoden als die Molekularbiologie, die im Labor arbeitet und in welche Gene laufen lässt also die Moleküle versucht zu beobachten, Sequenziermaschinen macht, synthetische DNA macht und so weiter. Oder dann sind wir auch bei der Biotechnologie. Also jede experimentelle Biologie ist eigentlich viel näher an der Biotechnologie, weil jedes Experiment letztlich eine Technologie, ein technologischer Akt ist. Ein Experiment ist eigentlich nicht eine Maschine, aber eine technologische Anordnung, wo etwas zum Funktionieren gebracht wird. Die Messung muss zum Funktionieren gebracht werden. Das heißt, die experimentell arbeitende Biologie ist schon von Anfang an in der Nähe der Technologie. Es ist nicht so, dass die Technologie erst als Anwendung der Forschung kommt. Das liegt eigentlich in der Natur der Sache und jede technologische Anwendung ist wiederum eine Quelle von Wissen. Also das ist diese beiden Pole jetzt. Der Genitiv dazwischen, der kann als Genitivus Partitivus oder Genitivus Objektivus, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sprachlich richtig beschrieben habe, ich weiß es noch vom Latein hier, beschrieben werden. Also das eine ist quasi, wenn die Philosophie aus der Biologie oder in der Biologie stattfindet und das andere, wenn die Philosophie sich auf den Gegenstand der Biologie wendet. Ich habe hier mal so ein Schema gemacht, wo ich denke, dass die meisten gegenwärtig sichtbaren Ansätze der Philosophie der Biologie irgendwo eingeordnet werden können. Die meisten akademischen Biophilosophen arbeiten im ersten Bereich. Die arbeiten, ich sage, kritisch, explikativ. Die versuchen, die Begriffe, die Biologen meistens unbewusst verwenden oder halbbewusst verwenden, zum Beispiel Funktion, Design, Organismus, System, Gen, Spezies und so weiter, versuchen sie zu explizieren. Und das ist gar nicht so einfach, man kann wirklich trefflich streiten, was eine Funktion ist für die Biologen, was sie eigentlich meinen müssten, wenn sie nur mal denken würden. Die praktischen Biologen sind meistens relativ lax in ihren Begriffen, die können auch mit etwas unscharfen Begriffen durchaus im Labor noch arbeiten. Ebenso beim Begriff Gen. Der Begriff Gen hat mannigfache Transformationen durchgemacht im Laufe des 20. Jahrhunderts, wie Raphael Falk in einem trefflichen Buch sehr deutlich dargestellt hat, die Geschichte des genetischen Denkens. Die Biologen müssen das nicht unbedingt jeden Tag im Kopf haben. Sie können trotzdem mit einem unscharfen Begriff arbeiten, aber für die Philosophen ist das natürlich Stoff. Das ist quasi interessant. Also da kann man auch Dinge zutage bringen, die durchaus auch Bedeutung über die Biologie hinaus haben. Oder die Kritik, die erkenntnistheoretische, epistemologische Kritik von biologischen Erklärungsansätzen oder Erklärungsmodellen oder Erklärungsstrategien, wie zum Beispiel die Teleologie, also die heute ins Verruf geratene Erklärungsform nach Zielen hin. Ernst Mayr, einer der großen Evolutionsbiologe und gleichzeitig auch ein Philosophie-Biologe, hat ja bekanntlicherweise den Begriff der Teleonomie geprägt und gefunden, wenn man die Organismen sich so vorstellt, dass sie ein genetisches Programm ausüben und man sich vorstellt, dass die Evolution genetische Programme optimiert oder so modifiziert, dass sie angepasst bleiben, dann kann man quasi das, die Phänomenologie eines scheinbar zielgerichteten Verhaltens der Entwicklung erklären, ohne der Natur zielgerichtetes Verhalten zu unterstellen, also ohne einen Schöpfergott zu unterstellen. Das ist quasi ein antitheologisches Programm natürlich, die Theologiekritik. Oder Evo-Devo, das Verhältnis von Entwicklungszyklen, also Modellen von Entwicklung, wie wir vorhin bei diesem Schleimpilz gesehen haben, das ist ein Lebenszyklus. Man muss sich die Evolution ja so vorstellen, dass nicht einfach Organismen als quasi Tiere mit Beinen und Armen oder nein, Tiere mit Beinen und Haaren evolviert sind, sondern es sind Lebenszyklen herausgekommen. Also das, der ganze Lebenszyklus ist der, was eigentlich Evolution worin die Evolution resultiert. Reduktionismus, also ist alles quasi Physik und Chemie oder was ist dann mit dem, was noch darüber ist. Emergenz, was heißt das? Und so weiter. Die Liste ist nicht abgeschlossen. Also diese Art der Philosophie der Biologie ist eigentlich hilfreich für die Biologie, für die forschende Biologie. Sie versucht, die Instrumente und die Begriffe für die Biologen eigentlich besser zu klären, was es die Biologen selber machen. Und zudem ist es philosophisch interessant, aber es bleibt doch irgendwo in einer gewissen Dienstleistungsfunktion, die Leute werden das nicht gerne hören, aber es bleibt in einer gewissen Dienstleistungsfunktion für die Biologie. Eine zweite Gruppe würde ich hermeneutisch rekonstruktiv nennen. Also die zum Beispiel sich überlegen, wie ist zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte wissenschaftliche Fragestellung entstanden oder interessant geworden. Guillem hat so geforscht. Foucault hat auch so geforscht. Heute sind es Hans-Jürg Weinberger und seine Gruppe, Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin, die so geforscht haben, machen also historische Epistemologie. Und das ist durchaus philosophisch relevant, auch wenn sie sich nicht Philosophen nennen. Dann gibt es die Science and Technology Studies, die versuchen eigentlich das Phänomen der Biologie und Biotechnologie im gesellschaftlichen Zusammenhang zu beschreiben und darzustellen, wo sich gesellschaftliche Dynamiken innerhalb dieser Wissenschaft finden und wie die Wissenschaft kommuniziert, wie sie gestaltet wird, wie sie reguliert wird, wie sie sich selbst reguliert oder wie sie quasi das Leben der anderen reguliert und so weiter. Das ist Science and Technology Studies. Hermeneutisch rekonstruktiv, manchmal kritisch, aber eigentlich bleibt es deskriptiv. Ich würde sagen, es ist nicht von ungefähr, dass sich beide, die historischen Epistemologen und die STS-Leute, eigentlich nicht als Philosophen und Philosophinnen verstehen. Es ist eigentlich nicht genuine Philosophie, würde ich sagen. Genuine Philosophie habe ich als Dritte jetzt hier angezeigt. Das wären die, die auch nicht ganz zufrieden sind, nur mit den Ersten. Vielleicht das auch machen, aber finden, dass die Philosophie auch einen eigenständigen Erkenntnisanspruch hat. Nicht nur quasi als Disziplin der naturwissenschaftlichen Biologie und das in Strömungen zu nennen wie die Phänomenologie, die Naturphilosophie, die quasi ein deutschsprachiges Phänomen geblieben ist, im Englischsprachigen Philosophy of Nature, das existiert fast nicht mehr, es ist ein Vertreter hier unter uns, Hans-Dieter Mutschler, Anthropologie auch und letztlich auch die Ethik, also die versucht ja auch genuin philosophische Fragen in Bezug auf die Biologie zu stellen. Ich selbst würde mich auch in diesen Dritten einordnen. Nun ein Zwischenstück, ein kleines Stück. Das leitet über auf die anderen vier Slides oder vier Punkte, sind ein bisschen mehr als vier Slides. Der Fisch von William Butler Yeats, der irische Dichter Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert. Although you hide in the ebb and flow of the pale tide when the moon has set, the people of coming days will know about the casting out of my net. and how you have leaped times out of mind over the little silver cords, and think that you were hard and unkind, and blame you with many bitter words. Die Menschen sind unglücklich, wenn die Fische offenbar ihren Anspruch, den die Menschen haben, Fische fangen zu dürfen, fangen zu können, quasi so autonom und spontan zu entgehen, trachten und eigene Ziele verfolgen, wieder ins Wasser zurückschwimmen wollen. Und das Gedicht spricht ja auch als du an. Also, although you hide from the ebb and flow. Aber. Die nächsten vier Punkte. Das sind jetzt Punkte, die mich selbst interessieren. Die Auswahl ist meiner Biografie ein bisschen geschuldet. Das, was ich als Hotspots der Philosophie der Biologie heute sehe. Und wir werden nachher das sicher erweitern im Gespräch. Ein erster Punkt, systemische Wende der Molekularbiologie. Wir haben eine Beobachtung, wenn wir von einem Gen verlangen, dass es entwicklungsrelevante Information hat, also nicht nur Information für ein Polypeptid, sondern irgendetwas, was erklärt, was einen Entwicklungsschritt ausmacht, dann müssen wir nach heutigem Erkenntnisstand sagen, dass sich diese entwicklungsrelevante Information eines Stückes DNA nur in einem spezifischen Entwicklungskontext ergibt, nämlich an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit im Organismus, manchmal sogar an einer bestimmten Stelle in einer Zelle. Und wenn es an einer anderen Stelle in einer Zelle wäre, hätte es eine andere Funktion, eine andere Bedeutung, andere Konsequenzen. Genetische Information hat sich in der Molekularbiologie der letzten 30 Jahre als in vielerlei Hinsicht kontextabhängig herausgestellt. Beispiele sind alternative Splicen, Messenger-RNA-Editing, Multifunktionalität von Proteinen und Genen, unorthodoxe Gene, da hat Paul Riffis in einigen Studien darauf hingewiesen, also gerade die ganz komplex und komisch zusammengesetzt, zum Teil Antisens abgelesen werden oder irgendwelche Triplets wieder falsch eingeordnet, also es gibt eigentlich nichts, was nicht gibt, es ist alles möglich, was jenseits der Orthodoxie läuft in der Genetik, weil es eben einfach Ergebnis der Evolution ist. Da hat niemand gesagt, die Organismen dürfen nur orthodox bleiben. Regulation durch Methylierung, also Stichwort Epigenetik, macht den aktuellen Informationsgehalt des Genoms abhängig von seiner Vorgeschichte. Also die Methylierung ist abhängig von der Vorgeschichte des Organismus. Ich ziehe daraus den Schluss, diese Programmgenomik, die ich vorhin bei Ernst Mayr lokalisiert habe, dem Kritiker der Teleologie, hat sich inzwischen aufgelöst. Die ist eigentlich in Stücke zerbrochen, die ist wissenschaftlich nicht mehr haltbar. Trotz fortschreitender Popularität im öffentlichen Diskurs, ich weiß gerade, ich gebe gleich ein Beispiel, die Systemgenomik ist eigentlich ein neues Paradigma, aber deren philosophische Deutung ist noch nicht gereist. Was ist eigentlich ein System? Was ist die Konsequenz dieses Systemgenomik? Dies finde ich eines der äußerst spannenden Felder der Philosophie der Biologie. Hier das Beispiel. Ich war mit meiner Familie mal ein Jahr in Berkeley und da gibt es ein Wissenschaftsmuseum für Familien geeignet. Die Kinder können klettern, zum Beispiel auf einem Klettergerüst der DNA hier, und sie können auch im Museum drin experimentieren. Also meine beiden Töchter waren da immer gerne dabei. Das eine Bild ist 1998 und ich war dann wieder dort und meine Tochter ist jetzt etwas größer, 2010. Die Eltern, die dabei stehen und die Kinder da beobachten, man kann weit nach hinten gucken, dann sieht man die Golden Gate Bridge. Es kommt natürlich darauf an, was die DNA ist. Die Eltern sollen hier auch etwas belehrt werden. Und man muss nämlich hier hingucken, diesen Betonpfeiler, da hat es eine Tafel drauf und die habe ich fotografiert. Das sieht man dann. Sie müssen nur das Linke lesen. DNA is the molecule that told you about you how to become exactly who you are and how to stay alive. It is a long list of instructions written in a special code. Also das ist Genetizismus pur, das ist Essentialismus, das ist genetisches Programm. The list of instructions, das ist das, was wir eigentlich mit dem genetischen Programm meinen. Also hier ist die Public Understanding of Science immer noch quasi im, zum Stadium der Molekularbiologie der 1960er Jahre. Leider. Philosophisch, wie gesagt, noch in den Kinderschulen oder noch ungeklärt, noch offenes Feld. Ich habe hier mal so ein paar Punkte hinten, möchte ich hier aus Zeitgründen jetzt nicht einzeln durchgehen, vielleicht nur auf einen einzigen hinweisen. Also zwei Paradigmen quasi, das programmgenetische oder programgenomische Paradigma und mein Versuch eines systembiologischen Paradigmas, wenn wir vielleicht dort schauen, wo es heißt, genetische Information ist von Anfang an da und wird verwirklicht. Beim genetischen Programmmodell haben wir die Voraussetzung, dass die Information für den Organismus im genetischen Programm, das heißt in der DNA, da ist, und zwar von Anfang der Entwicklung an und sich dann irgendwie verwirklicht. Es kann komplex sein, aber es wird irgendwie umgesetzt verwirklicht. Nach dem Systemmodell kann man das nicht denken, sondern wir müssen, wie vorhin gesehen, berücksichtigen, dass die Information, die entwicklungsrelevant ist, kontextabhängig entsteht. Die ist gar noch nicht da am Anfang. Es ist zwar Information da, die DNA hat eine Struktur, eine Sequenz, die ist da, aber das ist noch nicht die entwicklungsrelevante Information, die wir brauchen, um Entwicklungsschritte zu erklären. Genetik hat ja einen Anspruch auf etwas zu erklären. Da müssen wir eigentlich sagen, genetische Information entsteht im Entwicklungsprozess. Susan Neuhammer war die Erste, die das in aller Konsequenz in einem Buch 1985, sehr früh, die Ontogeny of Information formuliert hat, dass ich nach wie vor eines der zentralen Bücher finde. Daran könnten wir nachher vielleicht noch weiter diskutieren. Ein Punkt, der damit zusammenhängt, aber nicht deckungsgleich, ist die Subjektivierung der Genetik. Da bin ich in meinen Studien konfrontiert, wenn ich mit Patienten arbeite, also in einer Gruppe in Lübeck, die empirisch mit Patienten arbeitet. Wir haben ein Beispiel, Morbus Crohn betroffene Colitis ulcerosa, das ist eine entzündliche Darmerkrankung, die hat man lange Zeit psychosomatisch erklärt. Das war das herrschende medizinische Paradigma. Seit ein paar Jahren findet man mehr und mehr korrelierte Mutationen und die Genetiker sagen heute, es ist bis zu 50% genetisch. Können das auch nicht im Detail jetzt erklären, aber sie haben von den Korrelationen her den Eindruck bekommen, dass viele Faktoren genetisch sind. Es gibt auch Stammbäume, also man weiß, wenn man in einer Familie ist mit Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, dann hat man ein hohes Risiko, das auch selber zu bekommen. Daran können wir beobachten, dass die Menschen, also wenn wir mit denen sprechen und sie fragen, was bedeutet für sie diese genetische Information, diese News, dass ihre Krankheit 50% genetisch ist, dann erzählen die uns ganz spannende Geschichten. Die beschäftigen sich damit. Und die transformieren, übersetzen diese genetische Information, dieses Wissen, dieses biomedizinische Wissen in ihre lebensweltlichen Kontexte, in ihre subjektiv verständliche Welt, in ihr Körperbild. Und wir bezeichnen das als einen Prozess der Subjektivierung. Subjektivierung der genetischen Information. Schluss, die Biomedizin hat in der Lebenswelt von Betroffenen kein Wissensmonopol, die machen eigenes Wissen daraus und die hat selbst eine Kultur, eine Geschichte, die muss man quasi als Citizen Science Genetik ernst nehmen. Was genetische Information subjektiv bedeutet, muss mit qualitativen Studien empirisch erforscht werden, und nämlich Gen für Gen. Was für die Crohn-Colitis Leute in Familien gilt nicht für Brustkrebs, gilt nicht für Herzinfarkt und andere gesundheits- oder krankheitsrelevante Gene. Dann ein Punkt, der mit der Phänomenologie, die ich ja vorhin als quasi genuin philosophischen Zugang bezeichnet habe, zusammenhängt. Ich denke, dass man einige der zentralen Fragen der Philosophie der Biologie aus phänomenologischer Sicht heute neu aufrollen könnte. Anlässlich vielleicht der synthetischen Biologie. Wir sehen, dass die Biotechnologie und die synthetische Biologie eigentlich uns nicht zeigen, wie das Leben der Lebewesen zu verstehen ist, sondern sie stellen höchstens eine Frage. Wir lernen natürlich sehr viel durch diese Biologie und wir lernen uns quasi, ich würde es so beschreiben, uns im Raum ihrer Körper auszukennen. Wir wissen, was wo ist, welches Molekül neben wem ist und wie man die vielleicht auch verändern könnte, aber wir wissen nicht, was das Leben ist. Auch wenn jemand behauptet, er hätte eine Zelle synthetisch hergestellt, wie das Craig Wendell letztlich vor 3 Jahren behauptet hat, dann weiß er eigentlich nicht, was diese Zelle ausmacht. Er hat sie nur, es ist nur technisch gelungen, dass sie sich wieder teilt. Ich ziehe daraus selbst den Schluss, das würde ich verteidigen, aus einer phänomenologischen Optik, dass wir andere Dinge, die leben, die wir als lebendig anerkennen oder lebendig adressieren, eigentlich nur deshalb als lebendig adressieren können, weil wir selbst Lebewesen sind. Wir kennen Leben am eigenen Leib. Und wenn wir das nicht kennen würden, dann hätten wir keine Ahnung, keinen Schimmer, was Leben ist. Wir würden nicht mal die Frage stellen. Also ein Computer würde, wenn er Biologie betreiben würde, nicht die Frage nach dem Leben stellen. Der würde die Frage nach Molekülen und Funktionen und Wirkungen wahrscheinlich vielleicht stellen können. Meistens bin ich sicher. Aber sicher nicht die Frage nach dem Leben. Wir kennen es am eigenen Leibe und wir können uns überlegen, was die zentralen Faktoren sind. Mir fallen dann Dinge ein wie Spontaneität, wie das Sein in der Zeit als Dauer, was etwas anderes ist, als wenn ein Ding einfach eine Zeitstrecke hindurch dasselbe bleibt. Also diese Flasche da ist eine Sekunde später immer noch die Flasche, aber sie dauert nicht. Hingegen Sie, die daneben sitzen, dauern während dieser Sekunden. Die sind anders in dieser Zeit. Wir machen Wahrnehmung, wir haben bewusste Wahrnehmung, wir spüren etwas, wir bewegen uns, Willen, das Bewegungsvermögen am eigenen Leib. Man kann über diese Begriffe streiten, vielleicht gibt es noch weitere, die wichtiger sind oder einige dieser sind nicht so wichtig. Das ist ein Projekt, eine Philosophie der Biologie von einem konsequent husserlianischen Standpunkt aus aufgerollt und da kann man auch eine phänomenologische Plessner-Deutung machen. Also für diejenigen, die sich in Plessner auch auskennen, da könnte man, denke ich, aus phänomenologischer Sicht Plessner neu sehen und wieder aktuell machen. Letzter Punkt, Ökologie. Biologie ist ja nicht nur Organismusbiologie, sondern ist das Zusammenleben der Lebewesen auf der Erde, in der Biosphäre und insbesondere mit uns als mitlebenden Lebewesen. Also die Philosophie der Biologie hat auch die Mensch-Natur-Beziehung zum Gegenstand in einer Beschreibungsperspektive in moralischer Hinsicht. Was macht Verantwortung in der Mensch-Natur-Beziehung auf? Ich habe hier beunruhigendsten Beobachtungen, die ich kenne, angezeigt. Die Keeling-Kurve, das ist die CO2-Konzentration der Atmosphäre. Sie sehen die Messung vom 23. Juli dieses Jahres, also vorgestern, und die Kurve seit 1960 aufgezeichnet, trotz aller klimapolitischen Bemühungen, ist exponentiell nach oben. Das ist in Hawaii gemessen, Mauna Loa, das offizielle Observatorium. Also wir haben noch keine Klimapolitik, meine Damen und Herren. Haben wir noch nicht. Wir müssen sie zuerst erfinden. Wir leben in einem Anthropozän. Es ist eine geologische Epoche, die durch den Menschen so stark bestimmt wurde, dass sie eigentlich auch so benannt werden muss. Und wir sehen, dass die Organisation der Mensch-Natur-Beziehung, die wir in der Konsumgesellschaft haben, in der gegenwärtigen Konsumgesellschaft, aus ökologischen Gründen nicht zukunftsfähig ist. Das ist ein philosophisches Problem. Also Kant würde sagen, das fällt flach. Also da kann man den kategorischen Imperativ nicht anwenden, oder? Weil das kann man nicht universalisieren gegenüber der Zukunft. Das geht nicht. Das ist eigentlich unmoralisch. Und daraus entstehen die Fragen. Ich habe jetzt keine Antworten, sondern nur die Fragen, 3. Und da bin ich am Ende. Wie verstehen wir Menschen selbst unsere Verantwortung innerhalb der Welt? Und für wen sind wir verantwortlich? Für was sind wir verantwortlich? Was bedeutet diese Verantwortung? Welche Rolle spielt die Beziehung zum lebendigen Anderen, jetzt als Bereich Tiere, Pflanzen, Natur, die Biosphäre, für unser eigenes gutes Leben? Also die ethische Frage nach aristotelischem Muster, eudaimonistisch gedeutet, das gute Leben. Wie positionieren, Ich nehme einen Begriff von Joanna Zielinska hier. Wie positionieren wir Menschen uns heute als Teil der Evolution? Sind wir quasi das, was mit der Technologie aus der Revolution herausgekommen ist? Und wenn halt jetzt Probleme ökologischer Arten stehen, dann ist es halt so, so wie andere Katastrophen in der Revolution auch passieren können. Die Evolution ist blind, zufälligerweise sind wir nicht blind, aber wir sind auch quasi Kinder der Revolution und deshalb könnten wir uns ja vielleicht auch wieder als Blinde aufführen in der Evolution und uns einige Fragen einfach nicht mehr stellen. Es gibt Leute, die in diese Richtung argumentieren. Ich gehöre nicht zu denen. Ich bin jetzt am Ende und ich hoffe, einige Anregungen gegeben zu haben. Applaus